Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Scheuers Schlaglöcher, das Jahr des Verkehrsministers. Internet verpflichtet, Philipp Amthor, der Influencer. Mehr Täter erwischen, Politik gegen Kindesmissbrauch. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Wir sind in der Zeit der Jahresrückblicke angekommen, obwohl das Jahr ja erst in 12 Tagen zu Ende ist. Es kann also doch noch eine Menge passieren, was ja eigentlich dann doch keiner hofft. Es ist in diesem Jahr schon genug passiert, zum Beispiel bei Andreas Scheuer. Der Bundesverkehrsminister hat in diesem Jahr nur allzu oft Platz in den Schlagzeilen gefunden. Und auch bei den Kabarettisten war er Dauerthema. Zum Beispiel mit einem Werbeplakat, auf dem nicht gleich zu erkennen war, ob es für Fahrradhelme oder für Dessous wirbt. Die wenig gekleideten Models ließen da viel Interpretationsspielraum. Oder Scheuers Zitat, ein Tempolimit widerspricht dem Menschenverstand. Die Kabarettisten fragten danach, was ist der Unterschied zwischen Scheuers Menschenverstand und gesundem Menschenverstand? Und dann die Scheuer-Idee, mit Elektrorollern die Verkehrswende anschieben zu wollen. Die Polizeibehörden haben jetzt eine neue Rubrik aufgemacht, um die vielen Unfälle der Roller extra zu registrieren. Aber die größten Schlagzeilen gab es um seine Pkw-Maut. Der EuGH hatte seine Pläne im Sommer kassiert, aber Scheuer hatte schon alle Verträge dazu mit den beteiligten Firmen unterschrieben. 560 Millionen Euro könnte das die Steuerzahler kosten. Deshalb der Untersuchungsausschuss, wo Andreas Scheuer auch wahrlich keine gute Figur abgibt. Nadine Lindner über die schlagzeilenträchtigen Schlaglöcher auf dem Karriereweg des Bundesverkehrsministers.
Tritt er zurück oder nicht? Was ist hier eigentlich los? Und warum hat Scheuer ein Redemanuskript dabei? Das hat er doch sonst nicht. Am Mittwoch dieser Woche hat CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer kurzzeitig für Verwirrung gesorgt. Die Pressekonferenz war kurzfristig und ohne Thema angekündigt. Bei anderen Politikern war das oft das Signal für Rücktritt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Medienvertreter.
Und dann der getragene Ton, er wird doch nicht.
Am 14. März 2018 habe ich im Deutschen Bundestag einen Amtseid geleistet.
Alles sehr ungewohnt für Andreas Scheuer.
Ich habe geschworen, mich dem Wohle des Volkes zu widmen.
Nimmt er jetzt seinen Hut? Das war die Frage, die allen Journalisten durch den Kopf ging. Gibt er dem Druck, der durch den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut auf ihm lastet, nach? Der Kritik an seinen lauen Klimaschutzplänen? Herrgott, nein. Andreas Scheuer will Ende 2019 seine Sicht der Dinge präsentieren und die lautet, er ist ein guter Verkehrsminister.
Wenn ich auf die erste Halbzeit der Legislaturperiode und unsere Arbeit zurückblicke, dann tue ich das mit großer Freude.
Er geht mit Leidenschaft an die Dinge, so sieht er das. Es sind viele Dinge in einem kurzen Überblick.
Für die Radfahrer, den Ausbau der Infrastruktur. Wir fördern und investieren für E-Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur.
Für alles, was schwimmt, fliegt und rollt, dafür brennt er. Auf diese Formel könnte man es bringen.
Für die Menschen, die ihr Auto online zulassen wollen mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung.
Anderthalb Stunden lang spricht Andreas Scheuer und beantwortet dabei Journalistenfragen. Immer wieder schimmert seine Strategie durch. Das Debakel um die Pkw-Maut, die wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs Mitte Juni überraschend gescheitert ist, soll keinesfalls als prägend für das politische Jahr 2019 angesehen werden. Denn seit dem Urteil gibt es nur Ärger. Und nun steht auch noch fest, dass die Betreiber 560 Millionen Euro fordern. Die letzte Episode gab es diese Woche, denn da kam raus, dass Scheuers Haus wichtige Akten für den Mautuntersuchungsausschuss nachträglich zur Verschlusssache hochgestuft hat und damit die Arbeit der Abgeordneten mühsamer macht. Die Opposition im Bundestag ist entsetzt, wenn sie auf das letzte Jahr zurückblickt. Stefan Kühn von den Grünen sagte vor einigen Tagen in der Haushaltsdebatte im Bundestag:
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verkehrsbereich hat die größte Bringeschuld beim Klimaschutz.
Thorsten Herbst ist für die FDP Obmann im Verkehrsausschuss und über Scheuer sagt er:
Er versucht sich gut zu vermarkten, aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die wahre Bilanz eben nicht so besonders positiv ist.
Allein auf die CSU-Abgeordneten im Verkehrsausschuss ist Verlass. CSU-Obmann Alois Reiner:
Unglaubliche hohe Schlagzahlen mit einer hohen Kompetenz verbunden im noch laufenden Jahr. Also so würde ich es ungefähr einstufen.
Hört man sich hingegen bei Verkehrsexperten um, fällt das Urteil für Scheuers Jahr 2019 wenig euphorisch aus, um es milde auszudrücken.
Dass wir gerade im politischen Diskurs Karte und Kompass für die Verkehrswende und für die nächsten Schritte und die Ambitionen, die wir antreten müssen und ansteuern müssen, eigentlich verloren haben.
Sagt Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende, einem Think Tank aus Politik und Wirtschaft in Berlin. Da ist der mutlose Umgang mit den Autokonzernen im Skandal um die Dieselmanipulationen, das Chaos bei der Bahn, das Andrea Scheuer zwar angefasst, aber noch nicht gelöst hat. Oder die Vorschläge zum Klimaschutz im Verkehr, bei denen schon jetzt eigentlich klar ist, dass sie die notwendigen Treibhausgasreduktionen nicht erreichen.
Und das ist, glaube ich, das, was am Ende Gift nicht nur für den Klimaschutz in Deutschland ist, sondern auch für die Wirtschaft.
Denn wenn den Autounternehmen die Planungssicherheit fehlt, können sie nicht gezielt in die richtigen Technologien investieren. Immerhin ein paar positive Ansätze sieht Hochfeld. Da wären zaghafte Verbesserungen für Radfahrer oder mehr Geld für die Bahn. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zur Halbzeit der GroKo sieht das Verkehrsministerium irgendwo im Mittelfeld, wenn es um das Abarbeiten des Koalitionsvertrags geht. Immerhin. Viel Aktionismus und wenig Substanz. Auch Autoexperte Stefan Bratzl von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach sieht es ähnlich.
Ich meine, dass Herr Scheuer zwar viele Projekte angestoßen hat, aber da war auch vieles dabei, das nur ganz mäßig war.
Bratzl schaut nochmal auf die Dieselkrise.
Ich glaube, dass man zu lange gezögert hat, eine klare Sprache mit den Automobilherstellern zu führen, um zu signalisieren, dass hier im Zuge der Aufarbeitung des Dieselskandals viel mehr passieren muss.
Und viele Bürger, Politiker, Journalistenkollegen fragen sich spätestens nach dem überraschenden Scheitern der Pkw-Maut, warum Andrea Scheuer eigentlich immer noch im Amt ist. Die einfache Antwort: Die wichtigen Leute halten zu ihm, trotz aller Vorwürfe. Regierungschefin Angela Merkel diese Woche im Bundestag. Alle Fragen werden jetzt
sauber abgearbeitet im Untersuchungsausschuss. Ich finde es auch gut, dass es dort so jetzt beraten wird, damit da auch Klarheit kommt. Und insofern will ich den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses nicht vorgreifen. Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht.
Oder vielleicht noch wichtiger im Spiel um Scheuers Zukunft, CSU-Chef Markus Söder hier im November in München.
Letztlich gibt es ja dafür einen Untersuchungsausschuss, der das jetzt alles auch mal genau klären kann. Dafür ist ein Untersuchungsausschuss auch da, das Ganze zu hören. Aber der Bundesverkehrsminister hat das Vertrauen der Partei.
Ist es nicht schädlich, dass er jetzt nicht geht?
Bei der Nachfrage des Münchner Deutschlandfunkreporters hat der bayerische Regierungschef dann nur noch wortlos abgewunken. Zu viel will Söder dann wohl doch nicht sagen.
Nadine Lindner über Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Wer betrügt, der fliegt.
Es muss über die CDU hinweggefegt haben wie ein schweres Gewitter. Im Mai dieses Jahres waren die Christdemokraten mit sich und dem Europawahlkampf beschäftigt, als urplötzlich dunkle Wolken aufzogen und in wenigen Minuten ein Sturm entbrannte mit kübelartigem Regen. Das Unwetter bekam den Namen Rezo. Der junge Mann Rezo, der bei YouTube sein Video mit dem Titel »Die Zerstörung der CDU« veröffentlicht hatte und das bundesweit millionenfach abgerufen wurde. Die Partei mache keine vernünftige Klimapolitik, das ist grob gesagt der Inhalt. Wenig später bestätigten mehrere Wissenschaftler im Faktencheck, dass Rezo recht habe. Und doch, sowas hat es noch nicht gegeben. Ein Video so kurz vor der Wahl mit so viel Kritik und entsprechend reagierte die CDU. Verschreckt, verstört und ziemlich unbeholfen. Einen Monat später, als sich die Wolken dann langsam verzogen, gestand auch Bundeskanzlerin Merkel ein, dass ihre Partei dazu abwehrend gewesen sei. Lehren sollten daraus gezogen werden und eine davon ist, habe selbst einen Social-Media-Profi. Den gibt es jetzt, sagt die CDU. Philipp Amthor. Katharina Hamburger hat ihn auf analogem Wege kennengelernt.
Zerstörung der CDU? Ja, lol, ey. Hi, Rezo, du alter Zerstörer.
So klingt er, der neue Social-Media-Star der CDU. Philipp Amthor, 27 Jahre alt, selten gesehen, ohne Krawatte, Anzug und Manschettenknöpfe.
Ich bin ja jetzt sicherlich nicht der typische Fall von jemandem, der in Social Media unterwegs ist.
Mittlerweile folgen Amthor dennoch oder vielleicht genau deshalb fast 50.000 Menschen bei Instagram. Und das, obwohl er erst seit Herbst dort aktiv ist. Nicht nur die Zahlen zeigen, dass es sich für ihn gelohnt hat. Er erzählt von einer Begegnung auf dem Weg ins Kanzleramt.
Da die paar Meter zu Fuß, da kamen gleich drei Gruppen, die mit mir Fotos gemacht haben. Die fanden sich dann gleich auf Instagram mit Markierungen wieder. Da freue ich mich auch über die Resonanz. Das ist so ganz gut.
Erzählt Amthor, zweitjüngster Bundestagsabgeordneter, im Gespräch. Es ist noch gar nicht so lange her. Da suchte man ihn vergeblich auf den Plattformen, die vor allem von jungen Menschen genutzt werden. Er hatte nur einen Facebook-Kanal.
Hab aber natürlich schon in einem längeren Prozess gesehen, ja, immer wenn ich dann bei der JU unterwegs war oder Schülergruppen bei mir im Bundestag hatte, wenn ich dann dafür geworben habe, meine Facebook-Seite zu liken, haben viele gesagt, naja, Facebook, das haben unsere Lehrer, unsere Eltern, und deswegen habe ich schon gesehen, ja, Instagram ist eigentlich da das bessere Medium.
Ausschlaggebend war am Ende dann das Video, über das man in der CDU bis heute ungern spricht.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an.
Die CDU wirkte im ersten Moment völlig überfordert, wusste nicht, wie sie auf Rezo reagieren soll.
Man hat da einfach noch gesehen, dass gerade Social Media Influencer immer noch so eine Blase gefühlt waren, also dass die keiner so richtig auf dem Schirm hatte.
Sagt eine, die selbst aus dieser Blase kommt. Die Influencerin Diana zur Löwen. Philipp Amthor aktivierte daraufhin seinen Instagram-Account. Sachthemen-Influencer nennt er sich heute selbstbewusst.
Ich habe dann aber natürlich, auch weil ich da ja nicht ganz unbetroffen war von der ganzen Rezo-Debatte, natürlich gesehen, wie viel riesiges Potenzial wir eigentlich zu bergen und wie viel wir auch zu verlieren haben.
Sein Programm auf Instagram nennt Amthor vielfältig. Bundestagsreden werden dort gepostet, es sind Fotos von Details in seinem Büro zu sehen, natürlich von Amthor selbst und kurze Erklärvideos zu Inhalten und Verfahren.
Da gelingt es sicherlich ganz gut, auch natürlich Politik personalisiert zu vermitteln. Hat auch Vor- und Nachteile, aber ich glaube schon, dass viele gerade in der jüngeren Generation so sozialisiert sind, dass sie eben Content-Vermittlung personalisiert erleben.
Amthor hat damit quasi seinen eigenen politischen PR-Kanal. Themen und Inhalte lassen sich hier auch ohne Zeitung, Radio und Fernsehen setzen.
Die Vorstellung der Gatekeeper-Funktion, die es da früher mal gab, dass man gesagt hat, die Kommunikation Politiker-Bürger funktioniert nur über den Gatekeeper-Medien, die ist lange vorbei. Und ich glaube, die Parteien müssen da auch besser werden, das zu verstehen und sich so auch aufzustellen.
Meint Amthor. Er wünsche sich nicht den Untergang des Journalismus. Nur Politik und Journalismus müssten sich verändern aufgrund des Medienkonsumverhaltens der Bürger. Auch andere Politiker nutzen die sozialen Medien mittlerweile als eigenen Kanal. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber eignen sich solche Netzwerke wie Instagram tatsächlich, um jungen Menschen politische Inhalte zu vermitteln? Ja, meint Influencerin Diana zur Löwen.
Man muss halt nur die Themen finden, die halt dann auch interessant sind. Und ich glaube, da ist jetzt so eine Diskussion wie die Grundrente vielleicht meine jungen Zuschauer noch nicht so spannend. Aber wenn man sich da was sucht, wie jetzt das Thema Periodensteuer oder den Klimawandel oder sowas und dann natürlich auch das Ganze kreativ in Szene setzt, dann kann man damit auch schon viele Menschen erreichen,
sagt die 24-Jährige, deren Kerngeschäft eher Mode und Beauty sind. Vermehrt greift sie aber mittlerweile politische Inhalte auf. Im November begleitete sie Philipp Amthor für einen Tag, dokumentierte das bei Instagram und lud auch später ein Video dazu bei YouTube hoch.
Und eine Woche später saß ich dann gemeinsam mit Philipp Amthor im Auto auf dem Weg zum Bundestag.
Zu Löwens Reichweite ist riesig. Mehr als 800.000 Menschen folgen ihr bei Instagram. Ihren YouTube-Kanal haben mehr als 600.000 Menschen abonniert. Als Werbung für die CDU soll das Video aber nicht wahrgenommen werden.
Ich glaube, man muss da schon aufpassen, dass dieser Content von Influencern, dass das natürlich irgendwie vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen neutral bleibt.
Dass Amthor bei der CDU ist, die Partei, vor deren Wahl Rezo warnt, stört sie nicht. Sie wollte sich ihr eigenes Bild machen, sagt sie. Eine Empfehlung, wen man wählen soll und wen nicht, gibt es von ihr nicht. So Löwen will Politik auf einfache Weise erklären. Dass Politiker und Politikerinnen nun selbst in den sozialen Medien aktiv sind, findet sie wichtig. Auch wenn sie bei der einen oder dem anderen noch Entwicklungspotenzial sieht. Zum Beispiel bei der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die über Instagram gute Wünsche zum dritten Advent gepostet hat.
Das sei ja ganz nett, aber das ist ja jetzt dann auch kein wahrer Mehrwert. So, also gerade jetzt für mich als junge Person.
In Zur Löwens Video mit Philipp Amthor ging es weniger um ganz konkrete Inhalte. Ihre Follower lernten vor allem, wie der Alltag eines Politikers aussieht. Am Ende schauten beide noch bei einer Veranstaltung vorbei, bei der vor allem junge, netzaffine Menschen waren. Amthor wurde sofort von einigen umringt. Der Jurist mit Anzug und Krawatte fällt auf in der Gruppe überwiegend Gleichaltriger. Als Nachteil sieht er das aber nicht. Und im Netz scheint es zu funktionieren.
Also ich fühle mich nicht als Teil einer anderen Generation, bin ja selbst auch durchaus digital affin. Ich glaube, die Frage, ob man digital affin ist oder nicht, misst sich nicht daran, ob man eine Krawatte trägt im Bundestag oder nicht.
Katharina Hamberger über den CDU-Social-Media-Star Philipp Amthor. Einiges ist ja in diesen Tagen noch zu erledigen, abzuschließen und zu regeln, wie immer zum Jahresende. Und mit bei denen, die mit einem Abschluss einen Neuanfang wagen, sind die Politiker im Sächsischen Landtag. Am 1. September war die Wahl. CDU, Grüne und SPD haben danach wochenlang verhandelt und dann am 1. Advent einen Koalitionsvertrag präsentiert. Die CDU brauchte einen Parteibeschluss, einen Parteitagsbeschluss, um ihn abzusegnen. Die SPD hatte ihre Mitglieder befragt und über 70% derer, die sich beteiligt haben, stimmten zu. Heute nun haben die Grünen das Ergebnis ihrer Befragung zum Koalitionsvertrag einer möglichen Kenia-Regierung vorgelegt. Bastian Brandau ist DLF-Sachsen-Korrespondent. Wie haben die Grünen-Mitglieder in Sachsen gestimmt?
Ja, die Zustimmung ist nochmal deutlich größer als bei der SPD. 93% der grünen Mitglieder, die sich da beteiligt haben, haben zugestimmt und damit eben ihre Zustimmung zu diesem ausgehandelten Koalitionsvertrag über Wochen, über Monate signalisiert.
War das eine Überraschung?
Also die Zustimmung an sich war überhaupt keine Überraschung. In dieser Höhe für mich dann doch. Die grünen Parteisprecher haben das heute nochmal so begründet, dass sie und die Parteimitglieder jetzt einfach jahrelang darauf hingearbeitet hätten, mitzugestalten, dass man sehr gut verhandelt habe und dass man eben auch die Basis von Beginn an gut mitgenommen habe bei diesen Koalitionsverhandlungen und eben auch schon davor im Wahlkampf und eben bei den Sondierungen und den Koalitionsverhandlungen bis zuletzt.
Zeigt sich das auch haptisch mit dem guten Verhandeln oder anders gefragt, wie viel Grün steckt in den 134 Seiten Koalitionsvertrag? Von Sachsen.
Also da steckt schon eine Menge Grün drin. Das hängt natürlich einfach damit zusammen, dass die Grünen neu in diese Regierung kommen, sozusagen dazukommen zu SPD und CDU. Und es liegt auch daran, dass klassisch grüne Themen wie Umwelt- und Klimaschutz in Sachsen, ja sagen wir es mal so, eine bisher eher untergeordnete Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel, Klimaschutz soll in die sächsische Verfassung aufgenommen werden, sowas Grundsätzliches. Erneuerbare Energien sollen gefördert werden. Das ist auch ganz konkret festgeschrieben, wie, in welchen Schritten. Der ÖPNV massiv gestärkt, der Anteil des Radverkehrs bis 2025 verdoppelt soll er werden und der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft bis 2030 halbiert. So viel vielleicht mal aus den urgrünen Kernbereichen. Aber man bekennt sich zum Beispiel auch in der Integrationspolitik zum Spurwechsel. Also Asylsuchende, die eigentlich ausreisen müssten, sollen bleiben dürfen, wenn sie gut integriert sind. Das wäre vor kurzem noch undenkbar gewesen für die sächsische CDU. Aber auch bei der Bildungspolitik, bei der Transparenz oder schlicht bei der geschlechterneutralen Sprache. Das alles hat eine grüne und vielleicht auch eine SPD-Handschrift. Aber natürlich konnten sie sich auch bei vielem nicht durchsetzen. Zum Beispiel gibt es keine allgemeine Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Das ist nur ein Beispiel, das eben zeigt, dass natürlich auch die CDU in vielem dann sich durchsetzen konnte.
Wozu zählen die Tagebaue? Zu dem, wo sie sich durchsetzen oder nicht durchsetzen konnten? Stichwort Klimawandel.
Also es war zumindest eine grüne Bedingung, dass vor allem das Dorf Pödelwitz im Süden von Leipzig, dass das bleiben soll. Es gibt noch ein weiteres Dorf, wo die Lage etwas komplexer ist. Aber diese beiden Dörfer sollen bleiben, nicht mehr abgebaggert werden. Und der Rest, der hängt einfach sehr stark vom Klimapaket des Bundes ab, zu dem man sich bekennt. Und auch zu den Klimazielen von Paris, an denen man bisher weit vorbeischrammt hier in Sachsen. Und das allein würde bedeuten, dass Erneuerbare stark ausgebaut werden sollen und die Braunkohleförderung heruntergefahren werden muss. Der theoretisch letzte Ausstiegstermin ist auch auch für die sächsischen Braunkohletagebaue 2038. Aber Braunkohle abzubauen wird ja auch mit den CO2-Zertifikaten, deren Preise steigen, allein teurer. Es ist also auch gut möglich, dass diese Kohlekraftwerke schon deutlich vor 2038 vom Netz gehen, zumindest einige.
Mhm. Gehen wir mal auf das Gefüge untereinander. Nordwestlich liegt ja Sachsen-Anhalt mit einer ähnlichen politischen Koalition, CDU, SPD, die hier stärker ist, und den Grünen. Dort hat die CDU gerade Probleme wegen Rechtslastigkeit. Wie zeigt sich die CDU in Sachsen?
Also zumindest von so einem krassen Fall, wir haben da heute auch unter den Kolleginnen und Kollegen nochmal drüber diskutiert, ist hier nichts bekannt, kann ich mir auch ehrlich gesagt schwer vorstellen, dementsprechend hypothetisch, wie damit die sächsische CDU umgehen würde. Aber man muss eben sagen, das war früher anders, Kurt Biedenkopf, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Aber man muss sagen, mit Michael Kretschmer an der Spitze der CDU, da hat es einfach eine deutliche Abgrenzung gegeben zu Neonazis und inzwischen auch längst zur AfD, die ja hier sehr rechts außen steht, flügelnah ist. Ist Abgrenzung in Worten und in Taten. Aber auf der anderen Seite haben wir durchaus Zusammenarbeit zwischen der CDU und der AfD auf kommunaler Ebene, gemeinsames Stimmverhalten in den Landkreisen, aber auch in Dresden zum Beispiel, da ist die Hemmschwelle viel geringer. Und wie heute die AfD so nebenbei hat fallen lassen, hat wohl die Sächsische Werteunion bei der AfD angefragt, ob diese bereit sei, eine CDU-Minderheitsregierung zu tolerieren. Also natürlich auch hier nur eine Splittergruppe, aber die Kanäle zwischen CDU und AfD sind da. Nicht in der CDU-Spitze, aber im lokalen und im rechtskonservativen Spektrum der CDU durchaus.
Na, wir werden das beobachten. Gehen wir nochmal auf die Grünen und auch auf die SPD. Die Grünen sind ja nicht der kleinste Partner dieser Koalition in Sachsen, sondern zweite Kraft. Wie kommt die SPD damit klar?
Ja, so ein bisschen zwiegespalten. Die SPD ist ja abgestürzt von 12 auf knapp 8%. Das waren herbe Verluste. Und in der Partei ist man auf der einen Seite natürlich froh, weiter in der Regierung bleiben zu können. SPD-Chef Martin Dulich kann weiter Minister bleiben. Ebenso Petra Köpping, die ja durchaus als Integrationsministerin bundesweit Bekanntschaft erlangt hat. Aber gerade Martin Dulich hat so ein bisschen schnippisch in den Verhandlungen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass hier ja durchaus drei Parteien verhandeln. Denn das Neue, das war ja eben diese Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen, die sich vorher wirklich sehr ablehnend gegenüberstanden. Aber man muss sagen, die SPD hat auch wichtige Punkte durchgesetzt bei der Gemeinschaftsschule, beim Vergabegesetz gegen Lohndumping. Also dieser Koalitionsvertrag trägt durchaus auch die Handschrift der SPD.
Morgen ist es dann soweit. Ministerpräsident Kretschmer wird vereidigt und die Minister auch vorgestellt. Fühlen sich da alle Parteien gut gesehen mit ihren Posten?
Auch da würde ich sagen, ist es gelungen, einen guten Ausgleich zu schaffen, obwohl man da bis zuletzt auch eben gerungen hat. Also die SPD-Minister, habe ich ja schon gesagt, bleiben die beiden. Und die Grünen erhalten zwei Ministerien mit jeweils vier Zuständigkeiten: Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Dann Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung. Das werden die beiden Spitzenkandidaten Wolfgang Günther und Katja Mayer machen. Und bei der CDU ist noch einiges offen, zumindest nicht bestätigt. Sie kann sieben Ministerien besetzen und behält unter anderem wichtige Ministerien wie das Finanzministerium. Innenkultus ist auch wieder neu für die Wissenschaft zuständig. Da können alle Parteien im Prinzip zufrieden sein. Es gab hier heute noch die Diskussion um eine Referatsleiterin im Sozialministerium. Das ist Annette Hofmann. Die ist nämlich die Lebensgefährtin von Ministerpräsident Kretschmer. Und vor zwei Jahren, als Kretschmer Ministerpräsident wurde, aus der Bundespolitik in die Landespolitik wechselte, da hatte sie einen Sprecherposten in dem Sozialministerium verlassen, mit dem Hinweis, dies sei eben nicht mit der landespolitischen Rolle ihres Lebensgefährten, ihres Mannes vereinbar. Und jetzt wird sie doch wieder Referatsleiterin im Sozialministerium. Und das ist eben auch interessant, das ist bis heute noch CDU geführt, das ist also eine CDU-Entscheidung, wenn man so will. Morgen ist das dann wohl ein SPD-Ministerium, wenn alles so läuft wie geplant. Und da findet zumindest die Opposition, dass dieser Wechsel jetzt hier zurück ja doch in die etwas offenere Politik ins Ministerium, da findet zumindest die Opposition, dass dieser Wechsel einen Geschmäckle hat.
Vielen Dank, Bastian Brandau, über die Kenia-Koalition in Sachsen. Heute haben auch die Grünen nach ihrer Basisbefragung den Koalitionsvertrag offiziell abgesegnet.
Einen guten Koalitionsklima, wie wir es haben, wie wir pfleglich miteinander untergehen.
Die Quatschmann. Dabei geht er.
Musik. In diesem Jahr gab es eine Nachricht, die wurde geradezu euphorisch aufgenommen. Sie kam von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Er wolle für eine dritte Amtszeit kandidieren, so hieß die Nachricht. Und danach schossen die Umfragewerte der Grünen in Baden-Württemberg durch die Decke. Winfried Kretschmann ist beliebt wie kein anderer Politiker und das in ganz Deutschland. Laut ZDF-Politbarometer im September steht er auf Platz 1 des Politiker-Rankings und damit vor Angela Merkel und auch vor seinem Parteifreund Robert Habeck. Was begeistert so viele Menschen an ihm? Winfried Kretschmann, 71 Jahre alt, Vater, Großvater. Er hat die Volksschule besucht, kommt aus einem katholisch-liberalen Elternhaus. Er hat Biochemie und Ethik studiert auf Lehramt. Und er wollte auch mal Priester werden, was er aber irgendwann dann nicht mehr weiterverfolgte. Und dann landete er erstmal als Lehrer in einer privaten Kosmetikschule, da er für kommunistische Gruppen im Studentenkonvent kandidiert hatte. Der Radikalenerlass verwehrte ihm zwischenzeitlich den Weg ins Gymnasium. Eine bewegte Jugend hatte er. Ist es das, was ihn bis heute zu einem Menschen macht, dem viele gerne zuhören und mit dem sich viele auch auseinandersetzen und mit ihm diskutieren wollen? Uschi Götz hat ihn ein paar Tage bei seiner Arbeit begleitet.
Kurz nach 9 Uhr. Der stellvertretende Regierungssprecher Arne Braun ist auf dem Weg ins Büro des Ministerpräsidenten. Seit 7:30 hat er sich durch Pressespiegel gelesen. In der sogenannten Presselage stellt er gleich Auszüge daraus vor.
So, guten Morgen. Heute an einem Dienstag, ich mache die Lage unten beim Chef.
Gemeint ist natürlich beim Ministerpräsidenten. Zu hören ist die Presselage in den Büros des Staatsministeriums. Ist der Chef nicht im Hause, bekommt er die Lage telefonisch. Heute ist er da und wird wie fast immer still zuhören.
Gibt es noch die guten Nachrichten? Der VfB hat gewonnen und Gomez hat ein reguläres Tor geschossen.
Winfried Kretschmann sitzt am Besprechungstisch seines Büros und hört zu. Auf dem Tisch steht ein Adventskranz. Seit fast 9 Jahren ist der 71-jährige Ministerpräsident im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg.
Ergänzung? Keine. Dann wünsche ich einen guten Tag.
Der Opposition im Landtag sind die Journalisten mit Blick auf Kretschmann zu unkritisch. Kretschmann hingegen ist nicht mit jedem Artikel über ihn einverstanden und lädt manchen Journalisten gerne auch einmal zum persönlichen Gespräch ein.
Also ich würde mal sagen, das ist grundsätzlich gut, mein Verhältnis zu Journalisten. Nur ich streite mich eben auch mal gern mit ihnen. Und ich finde, darauf können sie sich auch einlassen, sollten das auch mehr tun. Nicht, und man muss nicht immer gleich damit kommen, dass jetzt, wenn ich was kritisiere, ich da an der Pressefreiheit rumbuste.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Regierungspressekonferenz.
Punkt 12 beginnt jeden Dienstag im Bürgerzentrum des Landtags die Regierungspressekonferenz. Ministerpräsident Kretschmann ist nahezu bei allen Terminen dabei.
Frau Grachtrup, bitte.
Eine halbe Stunde lang sind aktuelle Fragen zugelassen. Hölzchen- und Stöckchenrunde nennt Kretschmann dieses Ritual. Heute wird er gefragt, was er davon hält, wenn der Klimaexperte Felix Eckhardt eine Kretschmannisierung in Deutschland beklagt. Öko-Forderungen, die niemanden in seiner Lebensführung stören.
Kretschmannisierung wäre gut bei der Klimapolitik. Ja, das kann ich allen nur raten. Das hieß ein Einstiegspreis von 40 Euro. Das wäre Kretschmannisierung. Gut wär's, ja. Das soll er mal den anderen empfehlen, dass sie meiner Kenntnis, meinem Engagement, meinem Erfahrung in dieser Frage folgen.
40 Euro sind der Einstiegspreis für CO2-Bepreisung, die Kretschmann fordert. Er wird auch gefragt, ob er in diesem Jahr weniger geflogen sei.
Das hat sich sicher nicht reduziert. Ich fliege ja nicht zum Vergnügen. Ich muss eben meine Berlin-Flüge machen, anders kann ich das Amt nicht sinnvoll ausüben. Und die Flüge werden kompensiert.
An einem kalten Winternachmittag fliegt Kretschmann nach Berlin. Bei diesen Gelegenheiten entspannt er.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja schon in der letzten
Im Bundesrat wirbt er am nächsten Tag darum, das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Klimapaket noch einmal im Vermittlungsausschuss neu zu schnüren.
Ich bin wirklich kein Mensch, der zur Panik neigt, aber das, was wir fast täglich hören, mit welcher Beschleunigung der Klimawandel vor sich geht, muss uns doch alle aufrütteln.
Die Länderkammer stoppt die Steuergesetze des Klimapakets vorerst. Mitte Dezember einigen sich Bund und Länder im Streit um das Klimapaket. Der CO2-Einstiegspreis wird ab 2021 bei 25 statt 10 Euro liegen. Ganz zufrieden ist Kretschmann damit nicht. Schließlich hatte er mindestens 40 Euro gefordert. Und doch spricht er davon, dass die Grünen sich den Vermittlungserfolg auf die Fahnen schreiben können. Doch an diesem Tag im Bundesrat geht es erst einmal darum zu erklären, was er von dem vorgeschlagenen CO2-Preis hält. Mit ernster Miene gibt Kretschmann an diesem Vormittag ein Interview nach dem anderen.
Es ist aber eine Mehrheit dafür, dass die Steuergesetze umfänglich im Vermittlungsausschuss besprochen werden.
Was unterscheidet diesen Politiker von anderen? Wieso ist ausgerechnet ein älterer, grauhaariger Grüner beliebtester Politiker? Verschiedene Faktoren sind es, die bei der Beurteilung von Politikern eine Rolle spielen, meint Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaft.
Das ist die wahrgenommene Themenkompetenz, die eine Rolle spielt, die Führungsstärke, Entscheidungsfreude, Tatkraft. Also macht jemand auch was oder redet er nur? Und das dritte ist die Vertrauenswürdigkeit. Und in allen drei Punkten hat er Pluspunkte, egal in welcher Gruppe.
Der Kommunikationswissenschaftler beobachtet und analysiert den Politikstil des baden-württembergischen Ministerpräsidenten schon seit vielen Jahren. Kretschmann habe nie eine Karriere in der Politik geplant. Das sei das Entscheidende.
Man hat bei ihm nie den Eindruck gehabt, er drängt zu dem Amt, er will das unbedingt werden und das Ich steht im Mittelpunkt. Sondern bei Kretschmann ist eigentlich immer das Gefühl, es geht um mehr als um das Ich.
Auch wenn Kretschmann oft das Attribut Landesvater zugeschrieben werde, das passe nicht, so Brettschneider.
Ich würde nicht sagen, eine Vaterfigur oder eine Führungsfigur, darum geht es gar nicht so sehr, aber das Vertrauen schon. Und es ist ja auch immer eine Frage des Kontrastes, welche anderen Politiker werden zum Vergleich rangezogen. Und ein Mensch wird ja nicht nur quasi absolut bewertet, sondern auch immer im Verhältnis zu anderen. Und dann sehen Sie einen anderen Politikertyp. Sie sehen einen, der in diesen kurzfristigen Machtspielchen nicht dabei ist. Sie sehen einen, der sich über ideologische Grenzen hinwegsetzt und auch mit der CDU, das ja nicht immer ganz einfach in Baden-Württemberg, Kompromisse findet.
Uschi Götz über Winfried Kretschmann, grüner Politstar in Baden-Württemberg.
In der Antike ging man, wenn man vor schwierigen Fragen stand, zum Delphi von Orakel.
Kann man Kinder besser schützen? Die Frage hat sich in diesem Jahr immer wieder gestellt und geradezu aufgedrängt. Im Februar, als auf dem Campingplatz in Lüchte Kinder pornografisches Material gefunden wurde. Die Polizei sprach damals von 1000 Einzeltaten seit 2008. Drei Männer wurden verhaftet, zwei verurteilt. Die Polizei manövrierte sich zuvor in einen Skandal, weil Beweismaterial verschwand und obwohl der Campingplatz als durchsucht galt, tauchten danach immer noch weitere CDs mit pornografischem Material auf. Dann im Oktober ein neuer Fall. Dieses Mal heißt die Ortsmarke Bergisch Gladbach. Ein mutmaßlich pädophiler Vater wird festgenommen. Bei der Auswertung von CDs und Computer stoßen die Ermittler auf ein bundesweites pädophiles Netz. Der verdächtige Vater hatte sich selbst bereits ein Jahr zuvor wegen Missbrauchs angezeigt, aber eine Durchsuchung seiner Wohnung oder eine Festnahme war nicht erfolgt. Auch hier Fehler bei der Polizei. Wie kann man da Kinder besser schützen? In den USA müssen Internetprovider zum Beispiel kinderpornografische Bilder melden. In Deutschland gibt es dazu keine Verpflichtung. Würde eine solche helfen? Die Diskussionen gehen weiter. Moritz Küpper mit mehr Meinungen und Forderungen.
Dieter Schürmann wiegt den Kopf langsam hin und her.
Es war immer ein böses und ein schreckliches Milieu.
Schürmann ist eigentlich seit einiger Zeit im Ruhestand, doch weil ihn NRWs Innenminister Herbert Reul darum gebeten hatte, ist er immer noch im Amt und Landeskriminaldirektor im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen und damit so etwas wie der oberste Kripo-Beamte.
Wir haben schon viel gesehen, unsere Ermittler sehen da viel, aber hier wird ja zumindest auch in der Erkennbarkeit das Missbrauch der eigenen Kinder, das ist schon eigene Qualität, die einen atemlos macht, die einen erschreckt.
Seit fast 2 Monaten ermittelt die Kölner Polizei. Der Fall ist in einer sogenannten Terrorlage eingestuft, denn es geht darum, weitere Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Rund um die Uhr sichten über 230 Beamtinnen und Beamte das umfangreiche Datenmaterial, das die Polizei bei einem mutmaßlichen Täter in Bergisch Gladbach Ende Oktober und in der Folge bei weiteren mutmaßlichen Missbrauchsfällen fand. Anhand dieses Materials ließen sich bis zum Anfang dieser Woche 24 Opfer und 41 Tatverdächtige in 11 Bundesländern identifizieren, Täter, Stellen und Tatorte ausmachen.
Der Sinn der Sache ist ja, dass wir das Thema hochheben. Der Sinn der Sache ist, dass wir mehr davon erwischen, von den Tätern. Der Sinn der Sache ist, dass wir mehr Kinder davor bewahren, dass sowas passiert. Und das geht nur durch Ermitteln, Aufdecken. Und da jeder weiß, dass davon unendlich viele Fälle passieren, jeden Tag, müssen wir auch ran.
Sagt Herbert Reul, Nordrhein-Westfalens Innenminister. Der CDU-Mann hat mit dem Ermittlungsfall Bergisch Gladbach binnen kurzer Zeit zum 2. Mal mit einem weitreichenden Missbrauchsfall in seinem Bundesland zu tun. Vorangegangen war Lüchte und jener Campingplatz, auf dem vermutlich über ein Jahrzehnt Kinder von 3 nunmehr verurteilten Männern schwer missbraucht wurden. Die Politik in NRW musste reagieren und stellte auf der Innenministerkonferenz unlängst den Antrag auf Anhebung des Strafmaßes bei Kindesmissbrauch und Pornografie. Außerdem, so die Forderung der Landesregierung, müssten Fälle wie die genannten als Verbrechen und nicht nur als Vergehen eingestuft werden. Das hieße eine Mindeststrafe von 1 Jahr Haft. Aber Strafmaß ist nicht alles in der Debatte. Das wird deutlich in der Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Zartbitter, in Köln. Ursula Enders, die Gründerin, beobachtet im Alltag,
dass Erwachsene wirklich komplett naiv Kinder immer und überall fotografieren und die Fotos dann verschicken.
Enders sitzt in einem der Räume, von denen sie sich seit 4 Jahrzehnten um das Thema Kindesmissbrauch kümmert.
Dann sind Kinder da und weinen. Dann sagen Erwachsene, oh wie süß, fotografieren dieses Kind und schicken es an Oma, an Opa, stellen es womöglich im Netz. Und dadurch wird Kindern vermittelt, Menschen dürfen peinliche Fotos von dir posten. Und damit wird die Widerstandskraft von Kindern gegenüber der digitalen Ausbeutung erheblich reduziert.
Aufklärung sei das zentrale Thema, sagt die Zartbitter-Gründerin. Ihre Organisation bietet zahlreiche Kinderbücher zur Stärkung von Kindern und als Information für die Eltern an. Auch Theaterstücke sind im Programm. Das Thema digitale Ausbeutung ist zentral bei all dem.
Ich beobachte gerade in den letzten Jahren in Schulklassen, und wir machen sehr viel Präventionsarbeit zur digitalen Ausbeutung, und da beobachte ich letztendlich, dass viele Mädchen und Jungen sich wirklich dagegen abgrenzen. Die Zeit, dass junge Menschen in diesen Technikwahn gestürzt sind, in der Breite, der hat deutlich nachgelassen.
Die eigene Sensibilität schärfen, hingucken. Doch daneben, so Enders, gäbe es noch viel zu tun. Bei Jugendämtern gäbe es keinerlei externe Fachaufsicht. In Kitas würden diese nur nach Beschwerden vorstellig. Auch mangele es, für die Opfer, an direkten Betreuungsmöglichkeiten sowie Therapieplätzen. Auch müssten Therapeuten flexibler sein bzw. Spielräume gegenüber den Kassen erhalten, so Enders.
Viele Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, die können am Anfang nicht regelmäßig die Termine wahrnehmen. Die schnuppern und bleiben weg und kommen und gehen. Und die niedergelassenen Praxen, wenn da ein Kind mehrfach nicht kommt, Die können das nicht abrechnen, dann ist der Therapieplatz weg.
Auch müssten in ihren Augen Straftäter nach Kindesmissbrauch lebenslang bundesweit registriert werden.
Im Rahmen der Gesetzeslage gibt es ein zentrales Defizit, und das ist das Eintragen im polizeilichen Führungszeugnis nach 3 bis 10 Jahren wieder gestrichen werden.
Sagt Enders.
Das bedeutet, wenn einer 3 Jahre im Knast sitzt, hat er maximal 10 Jahre noch den Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis, das heißt ein 20-Jähriger, ist mit 33 wieder clean von den Akten und kann sich wieder als Erzieher bewerben. Und das weiß in der Bevölkerung niemand. Deshalb, wenn der Eintrag so schnell gestrichen wird, bedeutet das, der Bevölkerung wird vorgegaukelt, in dem polizeilichen Führungszeugnis könnte man entnehmen, ob jemand vorbestraft ist. De facto ist das so nicht.
Baden-Württemberg und auch Nordrhein-Westfalen wollen sich für eine entsprechende Gesetzesänderung einsetzen. Klingt einfach, rührt aber am Thema Datenschutz. Längere Speicherfristen, mehr Zugriff auf Daten würde, gerade im Fall der sich immer stärker online vernetzenden Kindesmissbrauchsszene, jedoch helfen, sagen die Ermittler in NRW. Auch eine Meldepflicht bei Kinderpornografie sei nützlich. Das Bundesjustizministerium hat in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf vorgestellt, mit der erstmals eine Pflicht sozialer Netzwerke im Internet geschaffen wird, bestimmte Straftaten dem Bundeskriminalamt zu melden. Darunter auch kinderpornografische Aufnahmen. NRWs Landeskriminaldirektor Schürmann geht sogar noch weiter.
Natürlich stellt sich die Frage, wie bringen wir mehr Aufmerksamkeit ins Netz? Und dazu gehört auch die Frage, welche Verpflichtungen müssen die Provider, die Betreiber von Chatplattformen, von Kommunikationsplattformen für sich aufnehmen?
Ließen diese sich beispielsweise verpflichten, Verdächtiges zu melden. In den aktuellen Fällen sollen die Ermittler aber anderweitig unterstützt werden. Sie sollen Fake-Bilder beim Kampf gegen Kindesmissbrauch einsetzen können, um Netzwerken auf die Spur zu kommen. Eine entsprechende Initiative auf Bundesebene ist vorbereitet. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, hat entsprechende Schritte angekündigt.
Ja, diese Chats, die haben den Charakter eines konspirativen Trichters.
Erklärt NRW-Ermittler Schürmann.
Das bedeutet, dass man sich in großen Chatforen, also die alle kennen, teilweise bei Facebook oder bei Threema, bei WhatsApp, dass man sich dort auf einer ersten Ebene zum Dialog trifft.
Das seien Anbahnungsgespräche.
Von da geht es meist in eine zweite Ebene, nachdem man sich dann etwas besser, allerdings noch nicht persönlich kennengelernt hat, dann in kleinerem Kreise, wo es dann schon sehr handfest auch um Kinderpornografie und Missbrauch geht. Und eine dritte Ebene kann dann sein, dass man sich verabredet, sich auch ganz in der analogen Welt, also ganz persönlich zu treffen und die eigenen Kinder mitzubringen, um mal darüber zu sprechen, ob man sich die wechselseitig zum Missbrauch zur Verfügung stellt.
Mit Hilfe einiger Fake-Bilder, so Schürmann, könnten die verdeckten Ermittler eine szenetypische Prüfung überstehen, in die ersten beiden Trichterebenen vorstoßen.
Das wird zumindest der zunehmenden Konspiration, der zunehmenden starken Abschottung dieser Szene entgegenwirken. Auch das ist Kinderpornografie, muss man dazu sagen. Deshalb brauchen wir dafür eine Befugnis. Dazu werden keine Kinder missbraucht, das wird digital hergestellt. Und wir werden dann schauen müssen, wie lange uns das auch bei den Ermittlungen hilft.
Denn die Kindesmissbrauchsszene ist dynamisch. Die Täter lernen dazu und stellen die Ermittler auf immer neue Proben.
Moritz Küpper über die Frage, wie man Kinder vor Missbrauch besser schützen kann. Soweit das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Ursula Welter zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuern. Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest nächste Woche und immer einen informativen Radioabend.